Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Niedergang einer Supermacht. Die Römer und der Verfall ihrer Welt. Von Christian Berndt.
Das Senatsgebäude brennt. Die Goten sind unter ihrem Anführer Alarich in Rom eingefallen. Es ist 800 Jahre her, dass Rom bis dahin zum ersten und einzigen Mal von Feinden eingenommen wurde. Der 24. August 410 erschüttert das gesamte Imperium.
410 bedeutet für die Zeitgenossen natürlich eine Existenzerfahrung und eine Zäsur. Und man merkt an den Zeugnissen, die wir haben, etwa Hieronymus in Bethlehem, dass das ein Ereignis gewesen ist, das wirklich sich in alle Regionen des Reiches verbreitet hat.
Sagt der Historiker an der Universität Tübingen, Mischa Meyer. Kirchenvater Hieronymus schreibt damals aus der römischen Provinz Palästina:
Während sich diese Ereignisse in Jerusalem abspielten, traf uns ein schreckliches Gerücht aus dem Abendland. Schluchzen mischt sich beim Diktieren in meine Stimme. Die Stadt wird erobert, welche die ganze Welt unterjocht hat. Das strahlendste Licht aller Länder ist ausgelöscht und in einer Stadt der gesamte Erdkreis zugrunde gegangen.
Dass es auch ein oströmisches Reich gibt, das von diesem Geschehen unberührt bleibt, spielt keine Rolle. Rom ist für römische Bürger von Britannien bis Numidien das Herz des Imperiums. Und für Historiker der Neuzeit wie Ferdinand Gregorovius war klar, mit der Einnahme Roms durch die Barbaren 410 endet die Antike.
Es begann das schreckliche Dunkel kommender Jahrhunderte, wo Rom in seine Trümmer zurückgesunken nichts mehr war als eine Totenstätte.
War der Überfall auf die Stadt Rom 410 tatsächlich eine solche Zäsur? Augustinus, Kirchenvater und wichtigster Denker der Spätantike, relativiert das Geschehen.
Augustin sagt, da ist ja eigentlich nichts passiert, außer dass ein paar Mauern umgefallen sind.
Augustinus schreibt 413 noch unter dem Eindruck der Einnahme Roms sein Hauptwerk vom Gottesstaat. Er will darin den Vorwurf der heidnischen Mehrheit in Rom entkräften, der Fall Roms sei eine Strafe der Götter, weil 15 Jahre zuvor das Christentum zur Staatsreligion erhoben worden war. Zudem ist Alarich auch noch Christ. Die Überlieferungen über das, was 410 wirklich passiert ist, sind widersprüchlich, haben aber eins gemeinsam.
Was der einfache Mensch auf der Straße gedacht hat, das wissen wir ja gar nicht. Die Äußerungen, die wir haben zu den Ereignissen um 410, sind hochgradig stilisierte literarische Produkte, die auch nicht von unmittelbaren Zeitzeugen stammen. Das heißt, wir haben im Grunde überhaupt keinen unmittelbaren Zugriff auf das, was damals passiert ist.
Die Widersprüchlichkeit der Überlieferungen, in denen die Goten wahlweise als Zerstörer oder Retter Roms erscheinen, verweist auf eine Frage, die heute wieder ziemlich aktuell ist. Wie reagieren Menschen, wenn sich eine für sie unveränderlich gehaltene Weltordnung dramatisch wandelt? Historiker suchen gerne nach Fixpunkten, an denen man einen solchen Wandel festmachen kann. In der Wissenschaft galt das Jahr 410 lange als solch ein Wendepunkt, ab dem das Imperium, die ganze römische Zivilisation, zugrunde ging. Der Historiker William Robertson bringt im 18. Jahrhundert die herrschende Meinung auf den Punkt.
Innerhalb von weniger als einem Jahrhundert, nachdem die Barbarenvölker sich in ihren neu eroberten Gebieten niedergelassen hatten, verschwanden fast alle Nachwirkungen des Wissens und der Kultur, die die Römer in Europa verbreitet hatten.
Erst in den 70er Jahren entsteht ein neues Deutungsmuster. Wissenschaftler interpretieren den Übergang von der Antike zum Frühmittelalter nicht als Verfall, sondern als Transformation. Das heißt, das Reich wandelte sich in einem langen Prozess zu neuen kulturellen und politischen Formen, die man nicht alle einfach als zivilisatorischen Rückschritt bewerten könne. Dieser Deutung wiederum widersprechen in den vergangenen Jahren Historiker wie Brian Ward Perkins.
Es gibt bei dieser Sicht ein Problem. Sie passt nicht zur Masse der heutzutage verfügbaren archäologischen Zeugnisse, die einen erschreckenden Niedergang des westlichen Lebensstandards vom 5. bis zum 7. Jahrhundert zeigen. Es war ein Niedergang, der sinnvollerweise mit dem Ende der Zivilisation beschrieben werden kann.
Der britische Historiker vermutet hinter der These der Transformation gar den Versuch, im Sinne der EU die germanisch-römische Vergangenheit zum friedlichen Miteinander zu stilisieren.
Also ich würde den Prozess als Transformation bezeichnen, weil mittlerweile bekannt ist, dass das, was sich verändert hat in der Spätantike und im Übergang zum Mittelalter, einen so hochkomplexen Charakter hat, dass Begriffe wie Verfall und Niedergang überhaupt nicht mehr adäquat sind, um das zu beschreiben.
Die Althistorikerin an der Humboldt-Universität Berlin, Claudia Thiersch, findet beide Begriffe angebracht.
Für die Beteiligten ist es sicherlich in vielen Niedergang eben wirklich auch gewesen. Ich meine, wir aus unserer heutigen Perspektive natürlich sehen in vielen wirklich auch Umbrüche, die eben tatsächlich auch zur Transformation, zur Umorganisation tatsächlich führen. Das heißt, wir sehen vor allen Dingen auch, mit welcher teilweise Zähigkeit, Robustheit die Menschen sich eben auch auf diese veränderten Umstände eingelassen haben. Aber man muss natürlich trotzdem sagen, und das lässt sich eben wirtschaftlich, politisch und natürlich auch baulich nachvollziehen, dass in vielen das, was die Leute gewöhnt waren, eben Friedenszustände, wirtschaftliche Prosperität, wenn auch sehr ungleich verteilt, Reisemöglichkeiten, dass die so in dem Maße eben nicht mehr gegeben waren.
Bevor das Römische Reich diesen Niedergang erlebt, hat es seinen Bürgern über ein halbes Jahrtausend Sicherheit in einem gemeinsamen Wirtschaftsraum vom Nil bis zum Rhein geboten. Als der oströmische Kaiser Konstantin II. 357 Rom besucht, kann er seinen Augen kaum trauen angesichts dieser prachtvollen Metropole, die ungefähr 1 Million Einwohner hat. 150 Jahre später sind es weniger als ein Zehntel. Der römische Schriftsteller Cassiodorus klagt über eine entvölkerte Stadt.
Es ist offenkundig, wie groß die Bevölkerung der Stadt Rom früher gewesen sein muss. Wurde sie doch versorgt mit Nahrungsmitteln, die sogar von weit entfernten Gegenden herbeigeschafft wurden. Die riesige Ausdehnung der Stadtmauern zeugt von der Masse der Bürger, ebenso wie das gewaltige Fassungsvermögen der Bauten, die zur Unterhaltung dienten, und die wundervollen großen Bäder.
Die Stadt Rom ist geschrumpft und von Barbaren beherrscht. Was war geschehen? Im Jahr 248 begeht die Stadt Rom ihr tausendjähriges Bestehen. 3 Tage lang wird durchgefeiert. 2000 Gladiatoren kämpfen in den Arenen. Rom zelebriert seine Macht, die aber längst nicht mehr unerschütterlich ist. Germanische Stämme üben Druck auf die römischen Grenzen aus. Die Kosten für die Armee steigen. Steuern müssen erhöht werden und die Macht des Militärs wächst. Die Zeit wechselnder, sich bekriegender Soldatenkaiser beginnt.
Rom hat sich als Staat fast wirklich aufgelöst, bedingt eben wirklich aber auch durch schon Ereignisse der Völkerwanderung. Das heißt, was eben die Kaiser und eben aber auch die Bevölkerung wahrgenommen haben, war wirklich ein Zusammenbruch staatlicher Obliegenheiten.
Der amerikanische Historiker Kyle Harper hat in seinem vor 3 Jahren erschienenen Buch Fatum das Klima für das beginnende Krisenzeitalter verantwortlich gemacht. Von 200 vor bis 150 nach Christus habe ein sogenanntes Klima-Optimum geherrscht. Stabile und warme Temperaturen mit außergewöhnlicher Feuchtigkeit im gesamten Mittelmeerraum hätten die gewaltige Expansion des Reiches ermöglicht. Doch dann sei eine Phase klimatischer Turbulenzen gefolgt.
Nicht mehr reicht im Winter des Regens Fülle aus, um die Samen zu nähren. Nicht mehr stellte sich im Sommer die gewohnte Hitze ein, um das Getreide zur Reife zu bringen.
Schreibt ein Chronist. Die Sonneneinstrahlung sei schwächer geworden und die Temperaturen hätten sich abgekühlt. Es herrschte frostiger Wind. Der Klimawandel habe die Widerstandsfähigkeit des Reiches geschwächt und die Auswirkungen auch von Pandemien befördert. Durch die im Jahr 165 ausgebrochene Antoninische Pest sei das jahrhundertelange ökonomische und demografische Wachstum massiv gestört worden. Ausgerechnet die Zivilisationsleistungen der Römer seien schuld, dass sich Krankheiten optimal ausbreiten konnten.
Verstädterung und Mobilität machten die Menschen anfälliger für Infektionskrankheiten.
Vor allem aber habe das einzigartige Straßennetz, das in die entferntesten Winkel des Reiches reichte, für die Verbreitung von Seuchen gesorgt. Aber das Imperium, so Harper, habe noch über genug Ressourcen verfügt, um zu überleben. Tatsächlich beweist Rom in den Krisen des dritten Jahrhunderts eine erstaunliche Flexibilität. Kaiser Diokletian führt ein Mehrfachkaisertum, die Tetrarchie, ein, um die wachsenden Herausforderungen des riesigen Reiches auf mehrere Schultern zu verteilen.
Das sind notwendige Reformen gewesen, die zunächst mal zu einer neuen Integration geführt haben. Was Diokletian tatsächlich bewirkt hat, war ja eine Stabilisierung des Römischen Reiches, vor allem in den Grenzprovinzen. Da gab es im dritten Jahrhundert ja einige, die schon sehr starke Absetzungstendenzen gezeigt haben. Das ist weg im vierten Jahrhundert nach Diokletian.
Doch mit Kaiser Konstantin kommt es Anfang des vierten Jahrhunderts zum Bruch mit der Tetrarchie. Nach seinem Tod teilen seine Söhne das Imperium auf, was schließlich Ende des vierten Jahrhunderts zur Teilung in ein West- und ein Ostreich führt. Fortan residieren die oströmischen Kaiser im neu gegründeten Konstantinopel. Aber das Imperium bleibt formal eine Einheit, auch wenn sich die Reichsteile immer mehr auseinanderentwickeln. Im vierten Jahrhundert beginnt eine weitere dramatische Entwicklung. Die Hunnen fliehen vor der schlimmsten Dürreperiode seit 2000 Jahren aus Asien Richtung Westen. Klimaflüchtlinge zu Pferde nennt sie Kyle Harper. Sie verdrängen die Goten aus den Gebieten nördlich der Donau, die daraufhin im Jahr 376 um Aufnahme ins Römische Reich bitten. Die Römer nehmen angeblich 200.000 Flüchtlinge auf.
Ursprünglich haben die Römer ja zunächst mal nur gotische Flüchtlinge aufgenommen und haben sich davon erhofft, dass man diese Flüchtlinge in die römische Armee großenteils integrieren könnte, dass die nicht viel gekostet hätten. Aber das hat ja so nicht funktioniert.
Die Ansiedlung verläuft chaotisch. Lokale Amtsträger versuchen, aus dem Elend der hungernden Flüchtlinge Profit zu schlagen. Sie tauschen Hundefleisch gegen gotische Kinder. So berichten es der Historiker Marcellinus. Es kommt zwischen alten und neuen Bewohnern zu Kämpfen, die schließlich mit einer für die Römer verheerenden militärischen Niederlage enden. 6 Jahre später wird ein Vertrag geschlossen. Die Römer gewähren den Goten eine dauerhafte Ansiedlung, wenn sie im Gegenzug unter ihren eigenen Anführern Militärdienst in der römischen Armee leisten. Doch die gotischen Verbände entwickeln ein Eigenleben. Alarich, der als General in römischem Dienst gestanden hatte, kann nach seiner Entlassung seine Soldaten nicht mehr versorgen. Der Kaiser ignoriert seine Bitten um finanzielle Unterstützung.
Die römische Führung ist stur geblieben und am Ende konnte Alarich eigentlich nichts anderes mehr tun, als jetzt in irgendeiner Weise den Dampf aus dem Kessel zu lassen, und das war die Eroberung Roms.
Der Fall der Stadt Rom. Ein dummer Zufall. Die weströmischen Kaiser waren schon 8 Jahre zuvor nach Ravenna umgezogen, weil die Stadt besser zu verteidigen ist. Rom als Zentrum der Macht hat für sie keine Priorität mehr. Deshalb hat der Überfall der Barbaren auch keinerlei politische Konsequenzen für das Reich. Aber das Ansehen des weströmischen Kaisertums ist nun beschädigt. Und es verliert zusätzlich an Akzeptanz, weil immer mehr Provinzen aufgegeben werden. Die teure Grenzverteidigung kann man sich nicht mehr überall leisten. In Italien bestimmen nun germanische Heermeister die Kaisernachfolge. Formell haben auch die oströmischen Kaiser mitzureden. So führt die Weigerung Konstantinopels, Kaiser Glycerius anzuerkennen, zu Thronwirren. Das Ergebnis ist schließlich 476 die Absetzung des letzten weströmischen Kaisers durch den gotischen Offizier Odoaker. Auch dieses Ereignis wurde in der Forschung lange als Schlusspunkt der Antike und des Weströmischen Reiches gesehen. Zu Unrecht, meint Mischa Meyer.
Wovon man aber ganz sicher ausgehen kann, ist, dass im 5. Jahrhundert der Herrscherwechsel zu Odoaker hin, das heißt also die Absetzung des letzten römischen Kaisers und dann der Übergang zu einem barbarischen Herrscher, zunächst einmal nicht von allzu vielen Menschen als große Zäsur wahrgenommen worden ist. Denn man hatte auch in den Jahrzehnten vorher immer wieder schon Phasen, in denen es mal längere Zeit keinen Kaiser im Westen gegeben hat und dann ist es wieder turbulent geworden.
Bezeichnenderweise gibt es keine zeitgenössischen Berichte über die Absetzung. Dass in Italien nun germanische Könige das Sagen haben, stört die Römer nicht.
Das ist ja auch die Art und Weise, wie das Römische Reich über Jahrhunderte hin funktioniert hat. Dass man sich immer wieder die Leute von außen reingeholt hat und sie ganz schnell integriert hat und ganz schnell zu Römern gemacht hat. Und niemand mehr danach gefragt hat, wo sie eigentlich herkommen. Die Römer sind viel offener und viel integrationsfreudiger und fähiger gewesen, als das unsere modernen Gesellschaften sind.
Zwar gab es durchaus Dünkel gegenüber den Barbaren, aber auch Bewunderung. Für die Historikerin Gerda Heidemann von der Freien Universität Berlin verkörpert Senator Sidonius Apollinaris diese Ambivalenz.
Von dem gibt es eben ganz berühmte Briefe, wo er davon spricht, dass irgendwelche Barbarenhorden bei ihm in der Villa einquartiert sind und die sind so unzivilisiert, dass er gar nicht mehr dichten kann. Andererseits derselbe Sidonius kann einen barbarischen Prinzen beschreiben in einem Brief. Das kann man nicht unterscheiden von der Beschreibung eines römischen Kaisers.
Die Germanen ihrerseits streben nach Integration ins Römische Reich. Der germanische König Theoderich, der ab 493 über die weströmischen Gebiete im Rahmen seines neu errichteten Ostgotenreiches herrscht, inszeniert sich als römischer Imperator.
Also eine Sache ist, dass man sich also Anfang des 6. Jahrhunderts diesen Kontrast zwischen Römern und Barbaren, der ist in vieler Hinsicht, greift er nicht mehr so richtig. Also gerade wenn man Theoderich anschaut, der ist als Kind, als Geisel in Konstantinopel erzogen. Der ist eigentlich schon Teil der römischen Welt. Und das gilt eigentlich für alle diese barbarischen Herrscher. Die können nur dann erfolgreich Machtstrukturen aufbauen auf dem Boden des Römischen Reiches, wenn sie ein großes Stück weit sich römische Praktiken, die Sprache zu eigen gemacht haben.
Theoderich, der in Ravenna residiert, bemüht sich sehr um den Senat in Rom, der zwar schon längst an politischer Macht verloren hatte, aber die Kontinuität des Imperiums verkörpert.
Der römische Senat ist immer noch Mittelpunkt sozialen und gesellschaftlichen Lebens gewesen. Die römischen Senatoren waren über das ganze Reich hin vernetzt. Das heißt, sie hatten auch großen politischen Einfluss.
Theoderich zollt auch der Stadt und dem Volk von Rom Respekt.
Man ist sehr bemüht, dieser gotischen Herrschaft vor allem in der Stadt Rom ein sehr traditionell römisch-imperiales Antlitz zu geben. Und insofern hat man unter Theoderich sehr viele Zeugnisse dafür, dass zum Beispiel Reparaturen vorgenommen werden.
Das Kolosseum wird instand gesetzt und in den 520er Jahren finden wieder Spiele statt. Das hat es lange nicht gegeben, fanden sich doch keine reichen Gönner mehr zur Finanzierung der Spektakel. Rom erlebt eine neue Blüte, auch wenn die Bevölkerung im vergangenen Jahrhundert stark geschrumpft ist und viele Gebäude verfallen. Seit dem Verlust der Provinz Afrika, der Kornkammer des Reiches, ist die Lebensmittelversorgung nicht mehr in diesem früheren Ausmaß möglich. Aber nicht nur Rom ist betroffen. Seit dem 4. Jahrhundert schrumpfen viele der typisch römischen, offenen, durch Handelsrouten vernetzten Städte und werden mehr und mehr zu Festungen umgebaut, weil die Verteidigung an den Grenzen immer schwieriger wird. Der vorher riesige, vernetzte Wirtschaftsraum des Reiches weicht langsam einer regional organisierten Versorgung mit teilweise sinkendem Lebensstandard. Die reichsweite, qualitativ hochwertige Massenproduktion von Gebrauchsgütern wird von regionaler, oft einfacherer Produktion abgelöst.
Was wir eben wahrnehmen, den Abbruch von Kulturtechniken, die stärkere Regionalisierung auch von wirtschaftlichen und politischen Verflechtungen, das ist natürlich etwas, was die Leute vor Ort letztlich gar nicht irgendwie prioritär gesehen haben.
Sondern Sicherheit. Und das war immer die wichtigste Aufgabe des Reiches gewesen. Und solange die gotischen Herrscher den Frieden in ihrem Territorium sichern, vermisst niemand einen römischen Kaiser. Es gibt in der Spätantike aber auch Regionen, die wirtschaftlich aufblühen, wie das Oströmische Reich, das größere Stabilität bewahrt als der Westen.
Im Ostreich bleibt tatsächlich eine größere Kohärenz zwischen Militäreliten, der zivilen Bürokratie, Kirche und dann eben wirklich auch dem Kaisertum.
Auch die Senatoren in Konstantinopel sehen sich eher als kaiserliche Beamte, denn als stolze Aristokraten. Zur Katastrophe für Italien wird die zweite Hälfte des 6. Jahrhunderts. 527 übernimmt in Konstantinopel Kaiser Justinian die Herrschaft. Er startet eine einzigartige Bautätigkeit und lässt mit der Hagia Sophia den größten Kuppelbau der Antike errichten. Konstantinopel mit seinen etwa 500.000 Einwohnern strahlt auf. Angeblich träumt Justinian davon, wieder ein geeintes römisches Reich zu errichten. Er beginnt einen siegreichen Feldzug gegen die Vandalen, um die afrikanischen Provinzen zurückzuerobern. Dann nutzt er Thronstreitigkeiten nach dem Tode Theoderichs. Und es beginnt ein verheerender 20-jähriger Zermürbungskrieg zwischen Oströmern und Ostgoten in Italien. In Rom selbst sind die Loyalitäten geteilt.
Zu Beginn des Krieges war der Senat sehr gespalten und hat keineswegs konsequent einer Seite zugeneigt. Zum Ende des Krieges hin haben die Senatoren, die dann überhaupt noch übrig waren, dann sehr stark der oströmischen Seite zugeneigt. Das hängt aber auch mit Erfahrungen, die man während des Krieges mit der gotischen Politik gemacht hat, zusammen.
Weil sich die Goten von der oströmischen Partei im Senat verraten fühlen, richten sie ein Massaker unter aristokratischen Familien an. Am Ende des Krieges ist Italien ausgeblutet und das Ostgotenreich zerfallen. Der oströmische Kaiser Justinian ist zwar kurze Zeit alleiniger Herrscher des gesamten Römischen Reiches, aber die Langobarden nutzen die Gunst der Stunde und fallen in Italien ein, das schließlich in seine Einzelteile zerfällt. Neben den kriegerischen Auseinandersetzungen sind es wohl auch die klimatischen Veränderungen, die dem Römischen Reich den Rest geben. Weltweite Vulkanausbrüche sorgen für eine sogenannte kleine Eiszeit. 536 war das Jahr ohne Sommer. Zeitgleich erreicht wieder eine Pestwelle Europa, deren Ausbreitung durch die Folgen der Kältewelle begünstigt worden sei, schreibt Haber. Die Pandemie habe etwa ein Drittel der Bevölkerung des Römischen Reiches hingerafft, Städte entvölkert und die Ablösung von Provinzen beschleunigt. Mischa Meyer misst der Pest zwar ebenfalls eine wichtige Rolle zu, sieht sie aber nur als eines von vielen Problemen.
Ich würde das nicht so plakativ formulieren wie Kyle Harper, der eben auch sehr unmittelbar und sehr viel an die Pest dranhängt. Er übertreibt, wenn er Opferzahlen angibt in Millionenhöhe, die wir gar nicht wissen können. Er übertreibt, wenn er der Pest einen massiven Zäsurcharakter zubilligt aufgrund demografischer und wirtschaftlicher Probleme, die wir auch so gar nicht messen können.
Auch ohne die Pest hätte der 20-jährige Krieg Italien verwüstet. Allein die Bevölkerung Roms ist um 600 durch Krieg und Flucht auf zeitweise 20.000 Einwohner gesunken. Papst Gregor, wichtigster Literat seiner Zeit und aus senatorischem Adel, schreibt:
Ihr seht ja, was aus der Stadt Rom geworden ist, die einst die Herrin der Welt gewesen sein soll. Vielfältig wundgerieben durch unermessliche Leiden der Bürger und zahllose Ruinen. Es fehlt der Senat und das Volk ging zugrunde. Und so brennt gleichsam das leere Rom.
Und dennoch hat Rom seine Aura nicht verloren.
Jetzt gerade gibt es ein ganz neues Buch von John Osborne, der eigentlich für das Rom um 700 von einer imperialen Stadt ausgeht. Es ist eine Stadt, die immer noch imperial ist, die zwar geschrumpft ist und die kein politisches Zentrum mehr ist, aber wo es trotzdem noch sehr viele sichtbare Kontinuitäten zu einer imperialen Vergangenheit und vor allem auch eine sehr starke Einbindung in ein mediterranes politisches und ökonomisches Netzwerk gibt.
Nach dem Zerfall des Gotenreiches wird Rom von Konstantinopel aus verwaltet. Die Päpste sind kulturell und politisch stark an Ostrom orientiert. Das ändert sich erst im 8. Jahrhundert.
Die Päpste wenden sich ja dann eben an die frühen Karolinger, um Unterstützung gegen die Langobarden zu gewinnen. Und das ist dann ein Prozess, der eben in der Kaiserkrönung Karls des Großen 800 in Rom endet, wo aber dann eben auch wieder auf diese römisch-imperiale Tradition Bezug genommen wird, sehr bewusst, und die aufgenommen wird.
In der Spätantike haben die Päpste in Rom sowie die Bischöfe in den Städten Aufgaben der früheren Magistrate übernommen. In der Kirchenorganisation überleben die Verwaltungsstrukturen des Imperiums, und für die Senatoren bietet die Kirche neue Karrieren, die sich problemlos mit ihrem altrömischen Adelsstolz verbinden lassen. 603 ist die letzte Senatssitzung bezeugt. 5 Jahre später errichtet man das letzte antike Bauwerk des Forum Romanums, die Phokas-Säule zu Ehren des oströmischen Kaisers, gedacht als Symbol der Einheit eines gesamten römischen Reiches. Angesichts dessen, dass im Westen kein Reich mehr existiert, erscheint das als grotesker Anachronismus. Aber nicht für die Römer.
Die Idee des einen römischen Reiches ist nie aufgegeben worden. Das ist eines der Ergebnisse der Eroberung Roms 410, dass die Idee eines römischen Reiches nicht mehr an die physische Existenz eines Reiches gebunden ist, sondern das Reich kann jetzt alleine als Idee weiter existieren.
Auch Jahrhunderte nach dem Zerfall des Reiches können sich die Römer im Mittelpunkt des Imperium Romanum wähnen. Die Kaiser in Konstantinopel verwalten Rom noch bis ins 8. Jahrhundert und die Stadt bewahrt imperialen Glanz. Auch wenn die Päpste Bauwerke wie die Senatskurie in Kirchen umwandeln.
Die Übernahme der Päpste, quasi dieses öffentlichen Raumes, ist langsamer, als man sich das so vorstellt. Also im 6. und 7. Jahrhundert müssen die Päpste noch bei der imperialen Verwaltung um Erlaubnis fragen, wenn sie ein Gebäude in eine Kirche umwandeln wollen.
Zwar verfallen Tempel und Paläste, auf leeren Plätzen weidet Vieh, in Mietskasernen werden oft nur die unteren Stockwerke bewohnt, weil die Dächer undicht geworden sind. Auch die Foren verlieren ihre Funktion als öffentlicher Raum. Aber das Trajansforum wird weiter als Markt genutzt. Im 7. Jahrhundert werden Aquädukte erneuert, an deren Ausläufern neue Stadtteile entstehen. Und das Forum Romanum bleibt bis ins 11. Jahrhundert fast unversehrt.
Das Interessante ist, Rom wird ja dann, sagen wir mal, auch mit dem spätesten 6., 5., 6. Jahrhundert immer mehr zu einer Art Pilgerzentrum. Und das Interessante ist, dass diese Pilger eben sich trotzdem aber eben wirklich auch für beides interessieren. Die sind natürlich von diesem christlichen Zentrum schwer beeindruckt, ne? Aber dieser Glanz Roms reicht eigentlich auch wirklich ein Stück tatsächlich darüber hinaus. Also überstrahlt eben wirklich auch diese christliche Prägung.
Wir haben Handschriften aus dem 9. Jahrhundert von nördlich der Alpen, die im Grunde Reiseführer für Pilger enthalten. Und die verzeichnen Spazierwege sozusagen durch die Stadt, wo dann die Sehenswürdigkeiten aufgelistet sind. Und das sind auch Kirchen gemischt mit klassischen Sehenswürdigkeiten.
Die 856 Thermen der Stadt werden allerdings kaum noch benutzt.
Klar, es werden die öffentlichen Bäder aufgegeben. Das kann man als Zeichen für kulturellen Verfall lesen. Man kann es aber auch als Zeichen dafür lesen, dass es eine gewandelte kulturelle Einstellung zum öffentlichen Baden gibt.
Unter den Karolingern gibt es eine Explosion der Rezeption antiker Texte. Und mit den islamischen Eroberungen in der Levante lebt die römische Kultur auch in der arabischen Welt weiter. Die Anziehungskraft römischer Kultur bleibt ungebrochen, obwohl das Imperium zerfallen ist.
Im Grunde ist die Frage nach dem Untergang des Römischen Reiches falsch gestellt, weil man ja eher danach fragen müsste, warum hat es eigentlich so lange funktioniert? Das ist ja das eigentlich Erstaunliche.
Als Hauptgrund sieht Mischa Meyer die große Flexibilität Roms, sich neuen Situationen anzupassen. Aber irgendwann waren die Probleme zu mannigfaltig und das Reich zerfiel schleichend.
Ohne dass es jemand wollte und wahrscheinlich auch ohne dass es jemand gemerkt hat. Jedenfalls von Zeitgenossen. Das ist einfach die Welt, in die diese Leute reingekommen sind. Die kannten das gar nicht anders. Man hätte sich das gar nicht anders vorstellen können.
Im Römischen Reich konnte sich jede Kultur zu Hause fühlen. Es war kein Völkergefängnis, das durch Freiheitsbewegungen zerfallen wäre. Und seine hohe soziale Durchlässigkeit ermöglichte es sogar freigelassenen Sklaven, in höchste Reichsämter aufzusteigen. Die römische Kultur blieb auch nach dem Zerfall des Reiches lebendig. Dem Namen nach lebte es im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation bis 1806 weiter. Ein Niedergang sieht anders aus. So könnten es auch viele Römer am Ende der Antike gesehen haben.
Der Niedergang einer Supermacht, die Römer und der Verfall ihrer Welt. Ein Feature von Christian Berndt. Es sprachen Markus Hoffmann und Alexander Ebert. Regie Klaus-Michael Klingsporn, Ton Jan Fraune und die Redaktion hatten Susanne Arlt und Winfried Sträter.